Stimmrecht bedeutet, wählen zu dürfen. Stimmrecht heißt aber ebenso, nicht nur zu reden, sondern auch etwas sagen zu wollen. Hören Sie rein und hören Sie zu. Interessante Menschen und brisante Themen. Stimmrecht, der Podcast der Steirischen Volkspartei.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen. Mein Name ist Peter Siegmund. Ich sitze heute in Pöllau, oberhalb einer sehr renommierten Manufaktur, einer Fleischmanufaktur, wie es in der, oder besser gesagt auf der Homepage heißt, von einem Fleischhocker. Fleischhocker ist etwas, was vielleicht ein bisschen trivial ist, aber wenn es vom Chef selber so genannt wird, dann bleiben wir beim Fleischhocker. Ich freue mich, dass ich den Robert Buchberger mir gegenüber sitzen habe. Herzlich willkommen, Robert.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Es freut mich auch sehr, dass ich heute beim Podcast von Peter dabei sein darf. Und ich freue mich auf eine spannende Zeit miteinander.
Die Fleischerei Buchberger ist eine sehr renommierte. Seit 1946 gibt es das, glaube ich. Warum nennt ihr euch Fleischhocker?
Das hat eigentlich damit zu tun, dass wir ein sehr regional verwurzelter Betrieb sind. Wie du richtig gesagt hast, gibt es unsere Fleischerei seit 1946. Der ist von meinem Opa gegründet worden, nach dem Krieg klassisch. Und bei uns in der Oststeiermark hast du eigentlich immer zu den Fleischer, nicht Metzger gesagt, sondern wir sind einfach die Fleischhocker immer gewesen. Und wie wir dann unser Rebranding gemacht haben, das war glaube ich so 2017 oder so, haben wir gesagt, warum eigentlich nicht den echten Begriff von früher wieder herzunehmen, cool war es, und uns einfach Fleischhocker seit 1946 zu nennen. Und damit ist eigentlich schon viel gesagt, nämlich die regionale Verwurzelung und, was uns ganz wichtig ist, das Handwerk, dass wir das Fleischerhandwerk oder das Fleischhockerhandwerk echt noch leben. Und das eigentlich von den Rezepturen her seit 1946. Und dadurch hat halt der Name zum Namen Buchberger super passt. Und jetzt ist unser Branding im Endeffekt Buchberger Fleischhocker seit 1946.
Bevor wir dann auf Themen, die Regionalität, Wertschätzung, Fleisch im Allgemeinen eingehen, noch zwei andere Sachen. Wir sind natürlich per Du, weil wir sind ja praktisch Kollegen. Es ist ja ganz selten, dass ich jemanden vor mir sitzen habe, der selber einen Podcast hostet, und das machst du. Sagst uns bitte, wie heißt der Podcast und worum geht es dabei?
Mein Podcast heißt Wurstgeflüster, Wurstgeflüster mit Robert Buchberger. Und ich habe mir eigentlich auch vor einiger Zeit gedacht, es gibt so viele spannende Themen rund ums Thema Ernährung, Kulinarik, Essen, Fleisch, Grillen, einfach Liebe zum Handwerk und zu guten Spezialitäten aus der Region. Und habe selber angefangen zum Podcast hören, nämlich aus einem ganz lustigen Grund eigentlich, weil ein Freund von mir schon seit der Jugend ist der Willi Schlögl. Und der Willi hat einen richtig lässigen Podcast in Deutschland, in Berlin, der heißt Terroir und Adiletten und ist mittlerweile, ich glaube, der beliebteste Wein-Podcast im deutschsprachigen Raum. Und der Willi war bei mir zu Weihnachten auf Besuch und wir haben ein gutes Glas Wein getrunken und das war, glaube ich, bei seiner zweiten, dritten Episode vom Podcast und sagt zu mir, du, Robert, voll cool, ich mache jetzt einen Podcast. Und ich habe gesagt, Podcast, was ist denn das? Und dann hat er mir das erklärt und dann habe ich so meinen ersten Podcast gehört vom Willi und vom Curly. Also die machen das so, da ist einfach so einer, Willi ist einer von den besten Sommeliers Deutschlands und der Curly ist ein Berliner Rapper, der was sich beim Wein nicht auskennt und echt spannend, also cool. Und so habe ich dann gedacht, eigentlich gibt es in unserer Branche, wenn es ums Fleisch, ums Grillen geht, in Österreich keinen Podcast. Und dann habe ich mich im Internet auf die Suche begeben, wie man so einen Podcast machen kann. Habe eben Learning by Doing gestartet, Selbststudium, und habe mir mein Equipment eben selber zugelegt, habe mir einen Podcast-Hoster gesucht und so im Endeffekt mit der ersten Episode gestartet. Und Wurstgeflüster ist im Endeffekt ein Fleisch-Wurst-Wein-Regionalitäts-Podcast. Was spannend ist, weil wenn man sich so die Ernährungspodcasts in Österreich anschaut, gell, sind glaube ich einmal 70-80% Minimum von allen Podcasts, wo es ums Thema Abnehmen, ums Thema Vegan, ums Thema Fitnessernährung, ums Thema Gesundheit, Darmgeflüster, alle möglichen Dinge gibt es da. Aber eigentlich hat es keinen gegeben ums Grillen, um einfach Lebensfreude beim Essen, Genießen. Und da habe ich gedacht, das passt gut. Und so haben wir gestartet.
Also, liebe Hörerinnen und Hörer, reinhorchen, Wurstgeflüster mit Robert Buchberger.
Bitte, viel Spaß.
Es haben in vor ganz kurzer Zeit viele andere Menschen bei dir zugehört, nicht reinkocht, sondern zugehört. Du warst vor ein paar Tagen Impulsreferent bei der Steiermark-Rede des Landeshauptmanns. Wie kommt der Robert Buchberger, der Fleischhocker aus Böller, dazu, dass er im Vorfeld, als Vorgruppe quasi, der Steiermark-Rede vom Christopher Drechsler ein Impulsreferat hält? Und zu welchem Thema war das?
Ganz super Story, ja, weil meine Leidenschaft ist Grillen. Also über die Leidenschaft zum Fleisch ist irgendwann die Leidenschaft zum Grillen entstanden. Und ich habe mehrere Grill-Events, wo man im Endeffekt auf die O4-Feuergriller flambieren und wo ich da einfach Steaks grill und auch super Gemüse, also alle verschiedenen Varianten. Und bei einer dieser Grillveranstaltungen war im Endeffekt dann auch der Herr Landeshauptmann mit seiner Gattin, also der Christopher Drechsler mit seiner Gattin dabei. Und ich habe für ihn gegrillt und so ist dann im Endeffekt der Kontakt entstanden und dann haben wir uns austauscht. Und dann haben wir, genau zur Herbstzeit war das, ich glaube, ich habe jetzt Wochenend gegrillt und zufälligerweise haben wir uns dann fast jetzt Wochenend getroffen. Und beim Bauernbund Ball in Graz jetzt haben wir es letztens wieder getroffen, weil da haben wir nämlich auch einen Stand gehabt bei dem Event. Und hat mir der Herr Landeshauptmann die frohe Botschaft mitgeteilt, dass ich die Ehre habe, dass ich das Impulsreferat vor ihm halten darf.
Worum ist es jetzt ganz kurz zusammengefasst, worum ist es gegangen, worüber hast du gesprochen?
Also ich habe im Endeffekt gesprochen über die Fleischerei Buchberger, über unsere Geschichte als traditionell verwurzelte Fleischerei in der Steiermark. Da geht es auch um die Kooperation mit der Landwirtschaft vor Ort, dass wir wirklich super Bauern in der Steiermark haben, der was uns mit hochwertigen Lebensmitteln versorgen, mit super Rindfleisch, super Schweinefleisch, Kalb- und Lammfleisch, wo wirklich eine Freundschaft entstanden ist zu den Landwirten. Also geht es um eine regionale Wertschätzung, um einen Kreislauf vom Bauern bis zum fertigen Gericht am Teller. Es geht auch um die Steiermark, um die schöne Region, wo wir einfach leben. Und das ist mir schon wichtig, wenn man in der Welt unterwegs war, sieht man, dass nicht, ich sage einmal, es gibt viele schöne Platzl, aber wo man daheim ist, dann in der Steiermark immer schon stolz sein. Wo man vom Dachstein bis in die Südsteiermark so viele verschiedene Regionen in einem Bundesland hat und dass man dem einfach bewusst ist, dass wir in einem schönen Land leben. Und das habe ich in der Rede im Endeffekt auch genauso eingebaut wie auch den unternehmerischen Aspekt, dass es jetzt im Jahr 2024 nicht einfach ist, einen Betrieb zu leiten. So wie wir haben jetzt da 60 Mitarbeiter zum Beispiel und man hat immer wieder wirtschaftliche Herausforderungen, gerade in unserer Branche, in einer Preissensibilität von Lebensmitteln, wo einfach mit einem so wertvollen Produkt wie Fleisch einfach geschleudert wird und das als Lockartikel für Aktionen hergenommen wird. Das ist nicht die Zukunft von Fleisch für mich und die Geschichten habe ich alle in der Rede so ein bisschen einbaut. Das heißt einerseits schon die Geschichte der Firma, Wirtschaft, Regionalität, aber auch im Endeffekt gesellschaftspolitische Themen.
Eine ganz triviale Frage, war es für dich immer klar, dass du den Betrieb übernimmst?
Also ich bin wirklich noch, ich glaube mal, 2 Wochen vom Krankenhaus mit meiner Mutter heimgekommen als Baby. Gell? Und dann bin ich, glaube ich, schon in der Kuchel drinnen im Gitterbett gelegen, wo die Verkäuferinnen und die Fleischhocker aus- und eingegangen sind. Das heißt, ich bin wirklich von klar auf mit aufgewachsen, mit dem Betrieb, mit den Problematiken von so einem Betrieb und mit dem Thema Fleisch. Weil wir haben früher, wie gesagt, da in Böller, wo unser Geschäft ist, auch die Produktion gehabt. Da sind immer die Metzger da gewesen oder die Fleischhocker da gewesen. Und ich bin halt mit aufgewachsen. Ich bin als kleiner Bursche, da hat man Schrupper gehabt, gell, wo du jetzt den Betriebsraum gewaschen hast. Das heißt, das waren die Besen, die mit den
kurzen Bursten, die Horten.
Kurzen, harten Borsten und da haben sie mir, die Fleischhocker, haben mir den Stiel angeschnitten, gell? So dass er für einen Dreijährigen halt passt. Gell? Dann haben sie mir einen Schurz umgehängt und dann habe ich schon einen Betriebsbaum geschrubbt. Also vor klar auf dabei gewesen.
Kinderarbeit im besten Sinn.
So ist es. Hab ich schon, aber es war keine Arbeit. Im Endeffekt, ich war immer mit integriert, von klar auf.
Also für dich war klar, da gibt es gar nichts anderes, ich übernehme einmal nicht.
Für mich war das eigentlich immer klar und ich übernehme das einmal. Ich bin auch ein Einzelkind, von dem her. Um die Alternativen
war die Wahlmöglichkeit eher beschränkt.
Von meinen Eltern beschränkt. Ja. Und dann haben wir gesagt, passt, gehen wir das an.
Ich habe ein bisschen in eine Homepage reingeschmökert und da steht Buchbergers Handwerkskunst, jetzt sind da ein paar Zeilen, die ich vorlese. Ohne den Fleischer kommt das Schwein nicht in die Wurst. Das ist nun einmal so. Wir sind Fleischhacker und das mit Leib und Seele, weil unsere Produkte erst uns am Herzen und später bei Ihnen auf dem Teller liegen. Und diese Begeisterung und Ehrlichkeit kann man schmecken. Denn wer Tier und Mensch gut behandelt, bekommt am Ende bessere Qualität. Wie schmeckt man es denn, dass das Tier gut behandelt wurde?
Da gehört einfach viel mehr dazu. Das Wichtigste ist, dass man das gut behandelte Tier hast, dass du wirklich, dass der Bauer das Tier einmal gut füttert. Da gehört dann dazu, dass mein Papa zu den Bauern hinfährt, sich das Rind im Stall anschaut, die Kommunikation mit dem Landwirt da ist und wir dann eigentlich, ich sage mal, eine schonende Schlachtung machen. Das heißt, unsere Mitarbeiter fahren zum Bauern selber hin, holen das Rind, der weiß, ist das Tier oder die Kuh gestresst, ist nicht gestresst, weil er sie selber im Stall schon sieht. Und der gleiche Mitarbeiter macht dann auch die Betäubung. Das heißt, es sind kurze Transportwege. Die Mitarbeiter, wir kennen die Familien, wir kennen die Tiere schon als Lebender, was in einem großen Schlachthof logischerweise leider nicht der Fall ist. Gell? Und wir wissen das. Das heißt, wir können von der Pike an oder vom Leben beginnend den Prozess starten. Und das schmeckt man einfach, weil dadurch einfach mir die Ethik wichtig ist. Das heißt, es ist Handwerk, es wird bei uns wirklich mit Würde, mit dem Lebewesen, auch wenn es getötet wurde, umgegangen. Wir schlachten jeden Montag eine Kuh. Die Kuh wird dann sofort nach der Schlachtung zerlegt und dann wird daraus die Bretmasse, also die Grundmasse, produziert, wo man eigentlich ohne Phosphat nur mit Eis in Verbindung eine Bindung schaffen. Das heißt, das Rohprodukt für unsere Wurst ist schon eine alte Handwerkstradition und das kann man nur machen, wenn man selbst schlachtet.
Weil du den Schlachtvorgang schon angesprochen hast, wie gehst du das Schlachten denn für dich selber an? Ist es für dich ein normaler, alltäglicher Job, der eben zum Fleischhacker dazugehört? Oder hast du jedes Mal das Bewusstsein, ich töte jetzt ein Lebewesen? Oder sagst du, das ist ja der Lauf der Natur, weil lebendig kann man die nicht essen und wenn wir die essen wollen, dann musst du halt vorher sterben. Was hast du da für einen gedanklichen Ablauf dabei?
Im Grunde ist ja wirklich der Natur gegeben. Das heißt, seit wir Neandertaler sind, ernähren wir uns von Wild oder es wurde gejagt. Und ich glaube, der Mensch hat sich auch dadurch so entwickelt. Wir haben auch Zähne zum Beißen und wir versuchen aber in unserem Betrieb mit unseren Mitarbeitern, die was wirklich schon Jahrzehnte da sind, einfach die Schlachtung mit Würde durchzuführen. Das heißt, ruhig. Das ist ganz wichtig auch für ein Tier, dass das ruhig verstatten kommt. Und es gehört halt einfach auch dazu. Und die Schlachtung, damit man was Fleischiges essen können. Und leider ist sicherlich ein bisschen ein Problem in den letzten Jahrzehnten, dass der Prozess dieser Schlachtung von der Bevölkerung einfach verdrängt wird und immer weiter weg von der wahren Tatsache gegangen ist. Weil wenn sie die Menschen mehr mit dem Thema beschäftigen würden oder wenn sie mal eine Schlachtung selber sehen, wie viel Arbeit das ist, dass man da wirklich dann vom geschlachteten Rind oder Schwein ein fertiges Würstel rausbringt, dann wäre man wertschätzend dem Lebensmittel gegenüber oder viel mehr wertschätzend, da würde man nichts mehr wegschmeißen. Da würde man einfach wirklich das Fleisch genießen, weil es einfach eine andere Zugangsweise ist. Wenn man natürlich jetzt in einem Supermarkt oder Discounter Berge an Fleisch sieht, schön verbockt, da hat man den Bezug zum Schlachten nicht mehr. Und das war mir schon wichtig, dass man den Bezug den Leuten halt auch näher bringt, auch wenn es nicht einfach ist.
Du hast das Wort Wertschätzung in den Mund genommen. Wie siehst du das? Ist die Wertschätzung Lebensmitteln gegenüber wirklich in einem Stadium, wo man sagt, da müssen wir ein bisschen aufpassen?
Natürlich sind die Lebensmittel wichtig, aber gerade beim Thema Fleisch haben wir früher nicht umsonst einen Sonntagsbraten gehabt. Das heißt, die Vorfahren oder die Generation, ich sage einmal vor uns, so wie meine Großeltern zum Beispiel, die sind nach dem Krieg aufgewachsen und da war Fleisch wirklich was Besonderes. Das heißt, am Sonntag ist der beste Broten auf den Tisch gekommen, da ist die Familie zusammengesessen. Unter der Woche hat man sich eher mit einem Grieß oder mit einem Reis oder gemüselastig ernährt und am Wochenende hat es den Braten gegeben. Da haben wir die Bauern selber Schweindel gehabt, der Schweindel wurde dann im Herbst geschlachtet, die besten Trümmer wurden dann zu Schweinsbraten, zu Gesälchten oder so verarbeitet und das hat es dann am Wochenende gegeben. Da war schon eine andere Zeit, keine Frage, aber wir haben halt jetzt durch unsere Industrialisierung auch in dieser Fleischbranche das einfach geschafft, dass Fleisch vom Preis her günstig ist im Verhältnis, aber in Übermengen einfach da ist und zu billigen Preisen einfach im Endeffekt kann man jetzt da dreimal am Tag Würstel oder Fleisch essen. Und das hat sich so seit 20 Jahren so entwickelt und vielleicht sollten wir uns überlegen, dass wir wieder zurückkommen zu dem Ursprünglichen. Natürlich haben dann unsere Vorfahren angefangen, oder meine Großeltern, dass dann ein Jausen gegeben hat am Abend. Und das ist aber auch mit einer Menge und mit einer Menge oder mit einer Würde entstanden, weil ich jausen auch jeden Tag ein Fleisch und dann habe ich halt ein paar Bladl Schinken, was jetzt die Menge nicht ausmacht. Aber ich schätze es. Vielleicht sollte man da uns einfach Gedanken machen, dass man das Fleisch wertschätzend sehen, mit Maß und Ziel genießt und nicht in Übermengen sie irgendwelche günstige Würstel reinschoppt, weil das wird einfach den Körper nicht gut tun. Und wenn man halt am Wochenende zum Beispiel grillt und man grillt sich ein gutes Steak mit einem Gemüse, dann wird das, glaube ich, eine ganz gute Ernährungsform sein.
Wie gehst du auf Menschen zu oder was erwiderst du denen, die zu dir sagen, dass Tiere auch ein Recht auf Leben haben, also nicht auf dem Teller landen müssen und dass Getreide und Gemüse die absolut besseren Alternativen sind?
Also ich beschäftige mich schon lange. Ich war früher mal in meiner Jugend, oder habe immer Punkmusik gehört und damals in die, so 1997 bis 2000, in der Zeit, wo Punkmusik, Green Day, Offspring war, hat es einige Bands gegeben, die was damals schon vegan ernährt haben und ich habe mich mit dem Thema damals schon beschäftigt und ich habe gesagt dann, eigentlich, wenn ich die Möglichkeit habe, eine Fleischerei zu übernehmen, dann kann ich in dem Bereich was tun. Also ich kann da vorpreschen mit einer guten Qualität und wie ich sage, auch mit Maß und Ziel. Ein anderer, was vegan ist und das ganze Thema jetzt, sage ich mal, verdrängt, kann das nicht. Deshalb habe ich gesagt, ich gehe lieber in die Offensive und versuche da was Gutes zu machen und akzeptiere selbstverständlich jeden Veganer oder jeden Vegetarier, wenn er die Meinung hat, dass das für ihn besser ist, dann soll er das machen und soll er sein Leben leben. Ich erwarte mir aber von jedem Veganer, dass er auch das akzeptiert, was ich oder wir machen, dass wir im Endeffekt ab und zu ein Kernstückel gutes Fleisch essen und gutes Wild, weil es einfach zu unserer Kultur dazugehört und einfach gut schmeckt. Und Leben und Leben lassen, einfach Respekt gegenüber beiden Parteien, sage ich mal, wäre da, glaube ich, der angebrachteste Weg.
Ihr steht so für Regionalität. Regionalität ist für euch etwas, was im Mittelpunkt eurer Arbeit und eurer Produktion steht. Jetzt ist aber Regionalität mittlerweile zum Schlagwort geworden und jeder schaut, dass er irgendwie regional ist, regional produziert, nur aus der Region, die Lebensmittel hat, das Gemüse hat, den Wein hat, die Erbsen hat, was weiß ich, was alles. Ist es nicht so, dass diese Regionalität schon so im Mittelpunkt steht, dass es vielleicht schon ein Modewort ist?
Also Regionalität ist natürlich gerade, wenn es um Lebewesen geht, ein wichtiges Thema, weil je weiter oder je weniger, dass ich Transporte habe, desto wichtiger ist. Und wie ich schon vorher gesagt habe, schätze ich die Regionalität deshalb sehr, weil wir ja auch dadurch aufs Klima schauen. Weil wir im Endeffekt, wenn wir in Böller unseren Betrieb haben und unsere Rinderbauern sind zum Beispiel aus dem Jogelland, dann haben wir da 10 Kilometer mit dem Auto zum Fahren, dann wird bei uns geschlachtet und unser Geschäft oder unsere Geschäfte sind jetzt einmal in der Steiermark. Das heißt, dieser Transportweg geht von Jogelland oder vom Böllertal nach Böller zur Schlachtung zum Betrieb. Und wir fahren nicht durch ganz Europa mit unseren Lebensmitteln. Das heißt, da ist ja diese gelebte Regionalität in unserem Betrieb schon da. Aber ich bin auch selber ein Fan davon, wenn wir mal auf Urlaub sind und zum Beispiel nach Italien in die Toskana schauen oder so und ich esse dort dann eine gute Salami und das aus der Region, dann mag ich das natürlich auch gern. Ich glaube, think local, act global ist da ein spannendes Zitat dazu.
Global und local ist kein Stichwort, sondern ein paar Stichwörter. Wir haben den Podcast, den wir jetzt aufnehmen, eigentlich schon 2-3 Tage vorher aufnehmen wollen. Und du hast mir dann angerufen und gesagt, du, es geht nicht, bitte nicht böse sein. Ich habe unvorhergesehen Besuch von der Red Bull-Familie. Und dann habe ich gesagt, naja gut, Red Bull-Familie aus Thailand ist vielleicht noch ein bisschen wichtiger, als dass wir den Podcast 2 Tage früher oder später aufnehmen. Wie ist deine Verbindung zur Red Bull-Familie und was haben die da gemacht? Haben die bei dir nur Leberkäse gegessen?
Das schätze ich natürlich sehr, dass sie da im Endeffekt zwischen der thailändischen Eigentümerfamilie von Red Bull und der unserer Familie eine Freundschaft entstanden ist.
Wie ist das entstanden?
Das ist über Würstel entstanden. Das im Endeffekt geht es um einen Würstelstand oder um ein Würstelprojekt in Bangkok. Die thailändische Eigentümerfamilie hat ein Weingut, das heißt CM Winery in Monsoon Valley. Und da entsteht ein Flagship-Store in Bangkok. Und das Konzept essenstechnisch wird so sein, dass im Endeffekt ein Hotdog-Foodtruck da vor der Tür steht. Und dann haben sie die Thailänder im Endeffekt auf die Suche nach dem perfekten Würstel gemacht. Und sind über Umwegen dann, über einen Wiener Bekannten eigentlich von uns auf die Fleischerei Buchberger gekommen. Und dann hat mich der Privatsekretär mal kontaktiert von der thailändischen Familie und im Endeffekt haben wir dann unsere Würstel denen nach Dubai versendet und dann ist die Verkostung in Dubai gewesen und dann haben sie ihnen so gut geschmeckt, dass sie ein Mitglied der Familie zu uns nach Böller geschickt haben und er war dann, der Ken ist es, 3 Wochen letzten Sommer bei mir in Böller oder Böllerberg und hat da ein Praktikum absolviert, um zu sehen, wie in Österreich Wurst produziert wird. Und wir in Österreich haben so eine gute Qualität, weil wir den Lebensmittelkodex haben und einfach im Vergleich zu anderen Ländern weit über den Qualitätsstandard produzieren. Und in Thailand ist so, dass es zwar Wurst gibt, aber nur für Großindustriekonzerne. Das heißt, dieses Fleischerhandwerk zum Beispiel, wie bei uns in Österreich Tradition ist, hat es dort nie gegeben. Das haben die dann so spannend gefunden, dass sie gesagt haben, probieren wir das in Bangkok. Und jetzt bin ich da im Endeffekt involviert und jetzt gehen wir halt Schritt für Schritt und schauen, wie es weitergeht.
Kannst du schon abschätzen, wie sich das dann wirklich abspielen wird? Produzierst du da und ihr schickt es dann mit Container oder wie runter? Oder ist es so, dass der Ken, heißt er, bei euch so weit eingeschult wurde, dass das dann in Bangkok selber produziert werden kann?
Das ist unser Plan. Wie gesagt, Qualität zu erzeugen kann man nur regional mit kurzen Transportwege und die gleiche Philosophie soll auch in Thailand passieren. Das heißt, dass wir mit guten Bauern, was natürlich nicht leicht ist, da zu finden, was gute Schweine produzieren, gemeinsam was aufbaut und da auch kurze Transportwege hat und einfach die Würstel nicht durch die halbe Welt schickt, sondern einfach vor Ort eine gute Produktion aufbaut.
Aber dass du mit deinen Würsteln jetzt dann in Thailand im Foodtruck präsent bist, hast nicht, dass bei jedem Grand Prix im Red Bull Truck jetzt ein Jausen vom Buchberger aus Böller gibt, damit der Verstappen da ein bisschen schneller wird, oder?
Also beim Spielberg Grand Prix letztes Jahr haben wir schon gehabt, da habe ich das Red Bull Racing Team beliefert mit unseren Spezialitäten und der Verstappen hat gewonnen, der Perez ist Dritter geworden. Ich hab das Team in der Boxengasse besucht und es war für mich schon eine große Ehre, dass eben die Eigentümer auch von Red Bull Racing gemeinsam dann gesagt haben, Robert, today you're part of the team. Und dann bin ich im Endeffekt part of the Red Bull Racing Team gewesen am Spielberg Grand Prix und das war eine große Ehre für mich.
Wenn man part of the team von Red Bull ist, hat man es fast geschafft, aber ich glaube, du hast es auch geschafft, ohne dort part of the team zu sein. Wenn du jetzt ein bisschen zurückschaust auf deinen unternehmerischen Weg und auch auf die Zug, du bist wie alt jetzt?
44.
Gut, du hast noch einiges an Lebenszeit vor dir, nicht nur privat, sondern einem Job. Was war wichtig, was waren entscheidende Punkte oder entscheidende Stationen, dass du dort hingekommen bist mit deinem Betrieb, wo du jetzt bist? Und was stellst du dir für die nächsten, sagen wir mal, 2 Jahrzehnte vor? Wo möchtest du noch hin damit?
Ganz wichtig war natürlich die Lehre. Das heißt, ich habe die Handelsschule in Hartberg absolviert, habe die kaufmännische Ausbildung gemacht und habe dann den Fleischerberuf gelernt bei uns im Betrieb, habe die Lehrabschlussprüfung gemacht, habe dann die Meisterprüfung gemacht und habe dann, 2005 war das, unseren Betrieb aufgebaut. Das heißt, wir haben da mit meinen Eltern gemeinsam und da bin ich damals meinem Vater sehr dankbar, der was gesagt hat mit, ich bin 23 gewesen, das ist halt 2003, 2004, gehen wir es an, bauen wir einen Produktionsbetrieb, schauen wir, wo uns die Reise hinbegibt. Das heißt, eigentlich haben wir damals viel zu groß gebaut für unsere Verhältnisse, Riesenbetrieb gewesen, weil wir einfach die Flächen ausgenutzt haben und mittlerweile bin ich meinem Papa so dankbar, dass wir so groß gebaut haben, weil wir jetzt den Platz braucht haben. Und mein Weg hat sich dann so entwickelt, dass wir eigentlich viele damals Großkunden gehabt haben in Wien oder in Graz, wo wir einfach nur geschlachtet haben und das Fleisch verkauft haben aber nicht unter der Marke Buchberger, sondern das ist dann einfach von Großhändler zu einem Zwischenhändler gekommen und es war da keine Marke im Hintergrund sichtbar. Und ich habe mir dann gedacht, wir haben so ein super Geschäft, so gute Produkte, probieren wir mal eine Filiale zu eröffnen. Und das haben wir dann in Harzberg gemacht 2005. Und so habe ich dann ein Filialkonzept gestartet, wo wir in der Spitzenzeit dann einmal 10 Standorte gehabt haben.
Ausschließlich in der Steiermark, oder?
Genau, in der Steiermark. Also 10 Geschäfte in der Steiermark war die höchste Anzahl an Filialen, wo wir dann gesagt haben, wir bauen uns unsere eigenen Standbeine auf, indem dass wir an die Endkunden direkt verkaufen. Und das war natürlich super, weil andererseits haben wir unseren Bekanntheitsgrad gesteigert, weil wir in neue Regionen gekommen sind mit einer Fleischerei. Das war schon eine herausfordernde Zeit, keine Frage, man muss ja das überall neu aufbauen. Aber das war für uns eigentlich ein guter Weg. Und mittlerweile haben wir 8 eigene Filialen. Dann ist natürlich die Gastronomie mitgewachsen, wo ich auch sehr stolz bin, weil wir wirklich super Gastronomiekunden haben. Echt vom Würstelstand, sage ich mal, bis zum 4-Hauben-Lokal haben wir alles in unserem Kundenklientel, weil wir auch alles abdecken können, bis hin zum regionalen Handel, wo wir einfach mit regionalen Spezialitäten vertreten sind. Das heißt, im Endeffekt war das viel Arbeit, aber wir haben versucht, den Betrieb auf mehrere Standbeine zu stellen, dass wir einfach aufgrund der ganzen Krisen, was ich betrieblich schon mitgemacht habe, wir haben die BSE-Krise gehabt, wir haben eine Schweinepest gehabt, wir haben wirklich in dieser Branche so viele schwierige Situationen gehabt und da habe ich einfach diese Diversifikation einfach kennengelernt, dass du sagst, sie brat aufstellen und das war dann eigentlich ein guter Weg. Und mittlerweile ist es so, dass eigentlich mein Weg oder unser Weg ist, dass wir nicht unbedingt größer werden, sondern besser und an dem arbeiten wir dran.
Du hast Krisen angesprochen. Wir sind in einer Zeit, die nicht ganz frei von Krisen ist, aber ohne jetzt auf das Weltpolitische einzugehen. Wir hatten und haben noch immer die große Problematik, dass die Preise sehr angezogen haben, auch bei der Energie. Ich habe vorher mit deiner Mama gesprochen, die ja noch immer im Geschäft tätig ist.
Danke, Mutti.
Sehr freundliche Dame, weil es das erste Mal passiert, dass mir jemand in einer Fleischhockerei einen Kaffee angeboten hat. Aber es geht gleich, man geht 3 Schritte und man hat eine Decke bei euch im Geschäft. Also vielleicht, wenn man vorbeikommt in Böller, einen Kaffee in der Fleischhockerei Buchberger, ist man bestens aufgekommen.
Wir haben nicht nur einen guten Kaffee, wir haben auch einen guten Wein und ein gutes Bier, also einen guten Leberkäse, da kriegt man alles.
Und deine Mama hat gesagt, wir spüren es schon, wir spüren die Energiekosten und wir müssen uns schon ein bisschen, auch wenn das Geschäft gut geht, ein bisschen Gedanken machen, ein bisschen zusammenreißen, wo wir einsparen können. Jetzt habt ihr einen Betrieb, der wirklich gut funktioniert. Wie dramatisch ist das und andererseits, wie siehst du die Lage für Unternehmen, die schon vorher nicht so funktioniert haben und jetzt vor dieser Situation stehen, Energie, alles wird teurer, Menschen haben weniger Geld, kommen weniger, setzen weniger um. Wie siehst denn du diese Problematik?
Es ist eine Riesenproblematik, leider Gottes. Und ich glaube, die Problematik kann ich in einem Satz schon fast erklären. Und zwar, ich habe einen Aktionszettel von meinem Papa gefunden und 1985 hat ein Kilo Schweinsschulter 59 Schilling gekostet.
Und 59 Schilling rechnen wir schnell um, sind ungefähr 4,50 Euro. Gell?
Und letzte Woche habe ich einen Aktionszettel von einem Großkonzern gesehen, wo jetzt da diese Schweinsschulter um 3,99 in Aktion war. Das heißt, eigentlich ist in 40 Jahren die Schweinsschulter um 4 Schilling billiger geworden. Und das ist ein Problem für unseren gesamten Produktionsprozess, weil Energie, Instandhaltungen, es ist alles um so viel gestiegen. Wir haben aber teilweise einfach diese Preise aufgrund von der Industrialisierung an Endkunden schwer weitergeben können. Und das ist schwer für einen Handwerksbetrieb, weil wir einfach viel handwerklicher arbeiten, gell, aber trotzdem teilweise verglichen werden mit irgendwelchen Aktionspreisen. Und das geht für den Bauern nicht. Und das geht auch für den Betrieb nicht. Und da schaue ich schon, und das ist wirklich vom Preis her meine große Kunst, oder was ich halt versuche, dass ich nicht unbedingt immer teurer werden muss. Ich möchte halt einfach versuchen, eine gute Qualität für alle Menschen leistbar zu machen. Und da kämpfen wir jetzt da wirklich gemeinsam mit unseren super Mitarbeitern, einfach zu einem fairen Preis eine gute Qualität anzubieten und die nächsten 2 Jahre zu übertauchen. Und da sind zum Beispiel so wie der Podcast das Thema oder YouTube Also ich, für euch alle was herz, ich habe auch einen YouTube-Channel, der heißt Beef TV und da wird euch alles erklärt zum Thema Fleisch und Social Media, Instagram, Facebook. Ich habe mein Marketing auf das aufgebaut, dass wir einfach da super präsent sind und Kunden einerseits über die Qualität informiert, andererseits erspare ich mir dadurch natürlich ein Marketingbudget, weil das baue ich mir selber auf und wir schauen wirklich, dass wir so gut über die Runden kommen, nicht an der Qualität einsparen müssen, weil das war für mich das Schlimmste, sondern eine super Qualität zu einem fairen Preis anzubieten.
Jetzt haben wir so viel von Wurst geredet und jetzt habe ich in der Hand eine Wurstplatte. Die Hörerinnen und Hörer werden sagen, warum hat der Peter Siegmund eine Wurstplatte in der Hand? Kann ich Ihnen genau sagen, weil das ist eine Wurstplatte der ganz besonderen Art. Sie ist rosa, sie ist rund und der Robert Buchberger wird Ihnen jetzt erklären, was es mit dieser Wurstplatte auf sich hat.
Also wir waren die weltweit Ersten, die was im Endeffekt eine Wurstplatte gemacht haben. Das war eine liebe Idee mit meinem Designer, mit dem Franz Riebenbauer vom Studio Riebenbauer. Das ist ein Steirer, was in Wien eine Agentur hat, mittlerweile auch in Berlin und in San Francisco. Und der Franz und ich, wir sind irgendwie auf die Idee gekommen, wir machen eine Wurstplatte und sind auf das Thema Vinyl gekommen. Und eine Vinylplatte ist im Endeffekt ähnlich wie unser Handwerker ist, was Traditionelles, was aber jetzt wieder hip und modern ist. Und da haben wir gesagt, die Platte ist jetzt das beste Medium, um unseren Werdegang musikalisch, ich sage mal, oder den Werdegang eines Schweines, einer Wurst, zu musikalisch zum Rahmen. Und jetzt haben wir die Töne aufgenommen von den Schweinen, vom Schlachten, vom Zerlegen, vom Wursten und vom Grillen. Die Töne sind dann untereinander in Tonspuren gesampelt worden. Und so ist eine Art Lounge-Musik entstanden, was man sie gern unter wurstin5akten.com im Internet anhören kann. Aber wir haben 600 Platten bei Austro-Vinyl in Fähring sogar regional gepresst. Und haben damit dann einen weltweiten Designpreis in TIT Award in London gewonnen und ist einfach für mich eine Möglichkeit, neuen Kunden zum Beispiel zu zeigen, dass ich mich mit dem Thema Wurst anders auseinandersetze wie viele andere.
Du setzt dich ja mit dem Thema Grillen auseinander, anders als viele andere. Vielleicht zum Abschluss noch etwas ganz Triviales. Ein bisschen übertrieben, aber die meisten Menschen, und da muss ich jetzt sagen, die meisten Männer, sagen, sie können grillen, also grillen ist ja, jeder kann grillen und ich kann es am besten. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist fürs Grillen ein absolutes No-Go auf der einen Seite und auf der anderen Seite, es gibt vielleicht etwas ganz Einfaches, das kaum jemand kennt, wo du sagst, das ist das Eizerl, wo das Ganze, wenn es noch so gut grillst, aber wenn es das macht, wird es vielleicht noch ein bisschen besser. Gibt es da jetzt die zwei Enden der Fahnenstange?
Ja, grillt bitte das Fleisch nicht zu Tode. Es ist schon tot. Also je länger und es wird dann nur fest, es wird trocken. Wichtig ist das Verhältnis zwischen den Temperaturen, das heißt, und der Konsistenz von Fleisch. Das heißt, es ist jetzt egal, ob man ein dickes Stück hat oder ein dünnes Stück hat, Fleisch, also ein dickes Steak oder ein dünnes Karree. Im Endeffekt arbeitet es mit Verstand und versucht, die Temperaturen einzuschätzen. Und man kann bei den Fingern, immer wenn man da zwischen Daumen und Zeigefinger drückt, da hast du einen Widerstand. Und dieser Widerstand, wenn man schaut, ist eigentlich immer so ein bisschen ein Anhaltspunkt zum Thema innen drinnen rosa Medium. Das kann man wirklich hernehmen als Test.
Ja, das heißt, Entschuldigung, das ist richtig verstehe. Das heißt, so wie es sich anfühlt, wenn du bei deiner Hand zwischen Daumen und Zeigefinger drückst, so soll es das Fleisch anfühlen, wenn
genau. Man verdruckt. Und dann hast du das ziemlich medium. Wenn du jetzt da weißt, es federt zu viel das Fleisch, gell, dann lass es ein bisschen länger oben. Natürlich mag jeder andere Garstufen, aber totgrillen ist nie gut. Und wenn man jetzt eine zu hohe Temperatur hat, zum Beispiel den Griller auf 400 Grad erhitzt hat, und dann legt man das Stück Fleisch rauf, dann hast du auch außen im Endeffekt das verkohlt und innen drinnen roh. Das heißt, ich bin ein Fan davon, eher langsamer die Temperatur nach oben steigern und zum Schluss vielleicht nochmal kurz burnen. Also es gibt einen eigenen Podcast wahrscheinlich zu dem Thema Grillen, aber wie gesagt, ich würde sagen, nicht zu Tode grillen und im Endeffekt das Wichtigste wird trotzdem sein, werden natürlich auch schon viele Leute gehört haben, aber was hilft ein 4.000 Euro Griller, wenn im Endeffekt dann beschissene Qualität drauf liegt. Das heißt, ich habe eine schöne Serie gemacht. Man kann auch mit einem super guten Fleisch über einer Holz und über Kohlen mit einem Rost ein gutes Grillerlebnis haben. Also eher in die Qualität des Fleisches oder der Lebensmittel ob es Gemüse ist oder Fleisch oder Würstel investieren und den Griller vielleicht, auch wenn er cool ist, eher hinten anstellen.
Was wünschst du dir für die Zukunft?
Frieden, Gesundheit, einfach wertschätzendes Miteinander, was mich auch freut, immer wieder neue Menschen kennenlernen, auch wieder neue Projekte machen, positiv nach vorn schauen, einfach auch die Zeit gemeinsam mit der Familie und mit den Freunden ein bisschen genießen zu können, haben wir schon gewonnen.
Haben wir gewonnen, genau. Wir haben auch gewonnen, dass wir dich heute zu Gast gehabt haben. Robert Buchberger, herzlichen Dank für alles, was du uns übers Fleischhocken und rundherum erzählt hast. Alles Gute für die Zukunft und diese Ziele, die du da jetzt definiert hast, ich glaube, die gelten für uns alle.
Danke fürs Zuhören.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bedanke mich auch bei Ihnen wieder einmal für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit, das Stimmrecht betreffend. Wenn Sie es mögen, dann liken Sie es oder abonnieren Sie das Stimmrecht. Vor allem aber bleiben Sie uns gewogen und seien Sie auch bei der nächsten Episode wieder dabei.